your engine. Die Marathon-Rallye WM 2025 wird präsentiert von PS Laser. Für Daniel Schröder und seinen Beifahrer Henry Karl Köhne gibt's erst einmal einen typisch arabischen Kaffee zum Start in den Morgen vorm Prolog. Anlass und Zeit genug für uns, noch einmal kurz nach Tschechien, genauer gesagt nach Nordböhmen zu schauen. Dort in die Region von Liberec in einem kleinen Dorf namens Hammer am See findet am Samstagnachmittag auf einem zugefrorenen See der einzige Lauf, das Finale zur tschechischen Eisspeedway-Meisterschaft statt. Und weil es nicht nur tschechische Eisspeedway-Fahrer gibt, um solch ein Starterfeld zur Genüge zu füllen, ist das hier eine offene Meisterschaft. Drei Bayern sind mit am Start. Max Niedermayer, dessen Vetter Max Niedermayer Junior und Reini Greisel. Sie alle drei vertreten die Farben von Inisa Racing. Und dazu gibt auch Franz Frankie Zorn aus Saalfelden in Österreich sein Comeback nach einer schweren Verletzung. Es sind ganz besonders malerische, spektakuläre, einzigartige Szenen aus Hammer am See. Grund genug, dass wir uns auch mit diesem tschechischen Spektakel noch einmal befassen. Mit dem Rennausgang und mit den Stimmen der wichtigsten Akteure aus Nordböhmen. Veranstaltung, eine Kombination aus Rennen und aus ganz viel Trainingseinheiten, auch für die Angereisten. Denn es gilt sich natürlich vorzubereiten nach allen Regeln der Kunst auf die Europameisterschaft im polnischen Sanok und auf die beiden Grand Prix. Max Niedermayer, der Vize-Weltmeister, hat noch einmal den Spike-Besatz auf seinen Reifen ganz neu gesteckt. Das ist ja eine Wissenschaft für sich. Und mithin ist gerade die Probefahrt für das neu gepuzzelte Spike-Mosaik unglaublich wichtig für Niedermayer. Allerdings hat in den Tagen vor der Veranstaltung ziemlich übles Tauwetter eingesetzt. Das Eis deswegen im Laufe des Tages immer und immer weicher geworden. Es hat an manchen Stellen sogar schon angefangen, bedrohlich zu knacken. Und je länger das Rennen gelaufen ist, desto mehr haben sich auch Wasserpfützen, ja Wasserlachen gebildet. Deswegen muss die Veranstaltung nach 14 Läufen vorzeitig abgebrochen werden. Und gemäß der FIM-Statuten erfolgt dann die Wertung nach dem letzten kompletten Durchgang, also nach Lauf Nummer 12. Lokalmatador Lukáš Hutla aus Tschechien, Sieger des Roloff Theiss Pokals, also des Rahmenrennens vom Grand Prix in Heerenveen im vergangenen Jahr, hat seine ersten drei Läufe gewonnen vor Frankie Zorn, deswegen auch erster in der Gesamtwertung. Max Niedermayer im gemeinsamen Lauf mit Hutla und Zorn auf Rang 3 und deswegen ist Max Niedermayer zum Zeitpunkt des Abbruchs auf Gesamtrang 5. Für Frank Zorn dagegen ein sehr, sehr erfolgreiches Comeback nach seiner bösen Verletzung mit seinem aufgeschlitzten Haxen bei der Vorbereitung in Strömsund.
Ich bin einmal in der Tschechei und ich muss sagen, wenn man da so schaut, der ganze See für uns zur Verfügung bieten wird, ist alle Rennen für uns natürlich, speziell für mich, fürs Comeback natürlich gut, dass ich ein paar unten herziehen habe können. Nein, das Gefühl ist schon wieder da und wie gesagt, wir haben eine super Arbeit gemacht. Es ist zwar ein bisschen warm geworden, es war ja vor zwei Tagen noch minus 19 Grad, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Ja.
Aber trotzdem, ich bin zufrieden und jetzt muss ich halt mein Speed noch ein bisschen aufbauen. Das war gut.
Zorn hatte bereits im Vorwege zwei Tage lang trainiert auf diesem See. Für Max Niedermayer ein bisschen ärgerlich, dass der Abbruch dann bereits nach 12 Läufen erfolgt ist, oder?
Ja, macht nichts. Also war es besser, weil es war das Eis schon stellenweise durch. Sehr viel Wasser auf der Straße. Ach, auf dem Eis. Nein, war nicht. Das ganze Gesamt hat schon weiß, das war halt jetzt vielleicht ein bisschen zu. Ich habe gesagt, vor zwei Tagen haben wir noch 19 Grad Minus gehabt. War jetzt auch nicht der Hütte gewesen.
Ich hätte gerade gesagt.
Aber 5 Grad Minus wäre natürlich jetzt schon cool gewesen, aber nicht so viel Wasser auf der Bahn.
Zwei Laufsiege und jede Menge Training.
Da ist Top 6 bei da hinten, also das Paradies für Einspielbefahrer. Riesensee ohne Schnee, ohne alles.
Wunderbar.
Ja, jetzt gehen wir noch ein bisschen testen und dann packen wir zusammen. So wollen wir ausgehen.
Tja, das mit dem Rauskommen ist nicht immer so einfach von diesem überfrorenen See.
Also wir probieren die Werkzeugkiste auszuheben. Gut.
Reinhard Greisel holt sich zwei zweite Plätze und wird in der Endabrechnung Siebter.
Ja, mein, es ist schon gut gegangen, aber wir gehen mal läuft klar, aber es ist halt so. Ja, wer reicht drin für mich, die Besseren sind halt besser und ich. Ist gut schon, ich bin zufrieden.
Wunderbar.
Für Greisel Vorbereitung auf die Wildcard in Inzell, vor allen Dingen aber ein tolles Erlebnis. Ja, gut.
Das ist ein Gaudi für sich auf so einem Seefahrer. Aber das Tollste war jetzt da noch ein bisschen rumspazieren fahren, wenn man das anschaut, hinter mir, so geil.
Für Maximilian Niedermeyer reicht's am Ende zu Rang 10 mit einem zweiten und zwei dritten Plätzen in der Bilanz. Für ihn wichtig, sich vorzubereiten auf seine erste volle WM-Saison.
Fahrrad gut! Ja, Fahrrad gut umfangen! Und dann also ein bisschen nachlassen, aber...
Auch der 24-Jährige geht viel besser als erwartet in die Grand Prix in Inzell und Heerenveen hinein, dank der Vorbereitungen in Schweden, in St. Johann und jetzt hier in Tschechien. Und wenn wir schon gerade beim Thema heiße Öfen sind, steigen wir auch direkt um in die Motorradwertung der Abu Dhabi Desert Challenge, Lauf 2 zur Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft. Justin Gerlach aus Berlin ist wieder mit am Start. Der Finisher, der Zielankömmling bei der Rallye Dakar, bürdet sich hier in Abu Dhabi noch einmal extra Arbeit auf. Denn der 23-Jährige aus dem Wedding in Berlin startet A mit einer anderen Maschine als zuletzt bei der Rallye Dakar, vor allen Dingen allerdings mit einer ganz, ganz anderen Infrastruktur. Justin Gerlach ist einer von zwei Deutschen in der sogenannten Malmoto-Wertung, also der Kistenfahrerklasse, in denen die Fahrer ohne Mechaniker und ohne Ersatzteile komplett auf sich selbst und ihre eigenen Hände Fertigkeiten angewiesen sind.
Wunderschönen guten Morgen. Wir befinden uns hier in LA vor dem Stadion. Und hier drin hat unser Scrutineer stattgefunden. Und ich bin jetzt auf dem Weg zum Frühstück, ich bin jetzt erster wach. Ich habe aber auch noch Kleinigkeiten am Motorrad zu tun. Also die letzten drei Tage waren sehr ereignisreich. Ich habe viel Arbeit gehabt, ich habe ganz wenig geschlafen. Gestern Abend um 22 Uhr war es noch ein Moos hinten montiert. Habe vorne immer noch nur einen Schlauch drin, noch kein Moos, aber das wird für den Prolog jetzt erstmal reichen. Nachher habe ich immer noch ein bisschen Zeit. Heute ist der Prolog, es sind 11 Kilometer, es soll ein bisschen steinig werden. Ja, ich habe keine Angst vor. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Einfach, es kommt eh auf morgen an, nicht auf heute, von daher ganz entspannt.
Justin Gerlach kennt ihr ja noch aus der noch aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Da haben wir sein wahnwitziges Unterfangen, zum ersten Mal bei der Rallye Dakar mit an den Start zu gehen und das Ganze mit einem Kredit von 50.000 Euro zu finanzieren. Begleitet, ein bisschen hinter die Kulissen von dem Studenten der Wirtschaftswissenschaften geschaut und geguckt, was ihn an diesem ganz besonderen Motorsport so motiviert. Bei der Abu Dhabi Desert Challenge war er bereits im vergangenen Jahr mit am Start, hat dort die Fahrkarte, die Qualifikation für die Rallye Dakar 2025 gelöst. Jetzt mutet er sich noch einmal einen Härtegrad mehr zu. Er macht als Mechaniker alles selbst. Er bereitet die Maschine selbst vor, muss natürlich auch hier die Reifen entsprechend präparieren, die Reifen auf die Felge ziehen, den Schlauch reinlegen. Zum Moos hat es noch nicht gereicht in Vorbereitung auf den Prolog. Da ist ihm, obwohl er bereits seit mehreren Tagen in Abu Dhabi schafft, was das Zeug hält, schlicht die Zeit ausgegangen, wirklich alles perfekt vorzubereiten. Doch genau genau das ist ja der Reiz von diesen Malmotopiloten, von den Kistenfahrern, dass sie sich noch mehr an die Grenzen pushen, als wenn man ganz normal eingemietet in eine Infrastruktur eines großen Teams daherkommt, wie er es ja mit der Duste-Mannschaft zuletzt bei der Rallye Dakar gemacht hat. Jetzt also geht Justin Gerlach aus Berlin noch einmal weiter ins Extrem hinein, quält sich auch im Fahrerlager und im Biwak bei der Vorbereitung seiner Maschinen. Ganz zu schweigen davon, dass er natürlich dann auch noch vor dem Start der Etappen das digitale Roadbook selbst vorbereiten muss und dass er dann auf der Maschine selbst sowohl fahren, und zwar so schnell wie es irgendwie geht im tiefen Wüstensand, und noch dazu navigieren muss. Das Ganze bei einer Rallye, die gemeinhin noch gefährlicher, noch anspruchsvoller gilt, zumindest was die einzelnen Etappen, die einzelnen Tage angeht, als die übermächtige Mutter aller Marathon-Rallyes, als die Rallye Dakar. Und natürlich werden wir in Pitwalk TV und in Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, auch ganz genau hingucken, wie es Justin Gerlach hier bei diesem Abenteuer ergeht.
So, guten Morgen. Wir haben jetzt 10:45 und es geht wieder los. Start zum Produkt der Abu Dhabi Desert Challenge. Ich hatte 3 harte Arbeitstage hinter mir mit dem Motorrad, aber es scheint jetzt zu funktionieren. Ich habe vorne noch einen Schlauch drin tatsächlich, da habe ich keinen Moose montiert, aber hinten habe ich einen Moose drin, deswegen wird das schon gehen für heute. Das sind 11 Kilometer, schnelle, harte Pisten, ein bisschen steinig, aber wir lassen es langsam angehen wie immer oder ganz entspannt. Macht keinen Sinn, irgendwas zu riskieren. Ich habe tatsächlich auch die schnellen Fahrer hinter mir. Eigentlich gibt es Reverse Order, so nennt sich das. Da wäre ich mit der Nummer 99 eigentlich das erste Motorrad gewesen. Aber alle Dakar, also alle Teilnehmer, die Punkte bei der Dakar gesammelt haben, wurden nach hinten verschoben. Das heißt, ich bin der Erste, der Dakar-Finisher, der starten darf, hinten, hinter allen Rallye 2-Fahrern. Und dann sind hinter mir Konrad Dabrowski, Edgar Cané, Michael Doherty, das ganze KTM und Honda Hero Team. Mal schauen, wie viele mich einholen werden auf 11 Kilometern. Aber naja, das macht ja nichts. Dann kann ich mal wenigstens sehen, wie es läuft, wie es geht. Und dann schauen wir mal, dass das Motorrad heile wiederbringt. Ich habe nachher noch 2-3 Kleinigkeiten zu tun. Aber ja, es sind nur 11 Kilometer. Ich freue mich und dann geht's endlich los.
Beim Prolog, also am Samstag, wird Justin Gerlach in der Kistenfahrerwertung Zweiter, nur geschlagen von Alex McInnes, einem Engländer, der sich nach einem schweren Schlüsselbeinbruch wieder zurückgekämpft hat. Gerlach Zweiter, Philipp Horlemann aus Deutschland Dritter hinter dem Berliner. Auf der ersten langen Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge geht die Daniel Schröder Show schon wieder los. Und ich habe nur gedacht, ein Glück, dass ich die Geschichte für die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die im März erscheinen wird, schon geschrieben habe. Sonst hätte ich da kurz vor Redaktionsschluss nochmal beigehen müssen. Denn Daniel Schröder und Henry Karl Köhne, die kennt ihr nicht nur gemeinsam mit Teammanagerin Lisa Buja von Pitwalk TV, wo sie exklusive Einblicke ins Leben, in die Arbeit, im Biwak von einem privaten Team gewähren. Daniel Schröder und Henry Karl Köhne entwickeln sich auch immer mehr zur heimlichen Sensation der noch jungen Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft 2025. Erinnert euch an die Rallye Dakar? Da war der junge Bursche aus Tedinghausen einmal Tagesvierter, einmal Tagesfünfter. Und jetzt auf der ersten Etappe von WM-Lauf Nummer 2 der Desert Challenge, da liegt Daniel Schröder zu Beginn der Etappe sogar bis kurz nach Kilometer 70 auf Gesamtrang 1. Die Sensation hat natürlich eine Vorgeschichte, sowohl in Pitwalk TV im Video von gestern als auch im Podcast von gestern hat Daniel Schröder uns ja erklärt, dass er am Prolog einmal stehen geblieben ist wegen Steinschlags an den Notausschalter. Das hat dafür gesorgt, dass er eine sehr, sehr späte Startposition gehabt hat, also quasi die Ideale für den Sonntag. Und deswegen hat er am heutigen Sonntag richtig aufgeigen können. Immer wenn die Elite durch gewesen ist und wenn die Side-by-Side auch bei den Zwischenzeiten durch gewesen sind, dann tauchte erst der von hinten daher tobende Daniel Schröder auf und regelmäßig flutschte dann dieser aus Südafrika vom WCT-Team stammende Amarok mit Nissan-Motor auf Platz 1 bei den Zwischenzeiten auf. Die Herrlichkeit allerdings, die dauert gerade mal 70 Kilometer auf einer extrem anspruchsvollen Prüfung. Und dann gibt es für Daniel Schröder, den Sensationsmann der ersten Kilometer, gleich zwei Rückschläge.
Auto lief super, Henry hat einen guten Job gemacht. Irgendwo bei Kilometer 80, 90 oder so, ist uns dann mal den einen Reifen von der Felge runtergeschoben und hatten dann Platten, den mussten wir wechseln. Da haben wir dann irgendwie 2,5 Minuten oder sowas, denke ich mal, verloren. Und ja, dann sind wir in Neutralisation rein. Da haben wir eine ganze Menge Side-by-Sides überholen können, weil die tanken müssen. Dann waren wir relativ weit vorne und waren nur noch recht schnelle Fahrzeuge in der zweiten Hälfte der Strecke. Und ja, da lief es eigentlich für uns auch ganz gut, bis wir einen ordentlichen Einschlag gehabt haben hinter einer Düne. Da haben wir dann von der Aircon ein bisschen die paar Leitungen zwischen abgequetscht und elektrisch ist da auch noch ein bisschen was gewesen. Hinten der Kühler, da ist auch ein Sensor ausgefallen. Also war danach ein bisschen Unruhe im Auto, sag ich mal, weil wir nicht genau wussten, was los war. Lief aber eigentlich irgendwie weiterhin alles noch gut. Wir sind jetzt letztendlich 9. geworden, aber ja, zwischendurch auf dem ersten Platz gewesen, was natürlich für uns unglaublich gut ist. Haben wir natürlich nie mit gerechnet.
Nachdem dann Daniel Schröder zweimal hart halten müssen und Zeit verloren hat, ist zunächst einmal Nasser Al-Attiyah, der amtierende Weltmeister im Dacia Sandrider, derjenige, der das Zepter in die Hand nimmt. Über weite Teile der Etappe bis kurz vor Halbzeit führt der Qatari in seinem Dacia. Dann allerdings rinnt auch Nasser Al-Attiyah Platz 1 wegen eines Problems noch durch die Finger.
Yeah, stage 1 was good, have a good speed. Except after 120, we have punctures and we drop to 4. But I'm happy from the performance and for tomorrow can be good road position also. And we try to push. But today just to understand because stage is new for everyone and just we need to get the feeling with the cars. And I am sure tomorrow we can push it.
Erster Nutznießer davon ist der größte Pechvogel des vergangenen Jahres, Lukas Moraes, gewinnt im Overdrive Toyota Hilux die Etappe. Sebastian Loeb holt sich Platz 2 nach dem Reifenschaden, den Nasser Al-Attiyah gerade beklagt hat. Und wenn ihr Nasser Al-Attiyah genau zugehört habt, dann habt ihr mitbekommen, es ist eine ganz neue Wertungsprüfung, die noch keiner jemals absolviert hat. Und darunter, so sagte Sebastian Loeb in seiner Analyse, hätte auch sein Tag zunächst einmal ein bisschen gelitten.
Yes, it was good. We had a clean stage, trying to get the rhythm at the beginning, trying not to take too much risk, just to understand a bit how the stage is and how the dunes are. And so when I got the confidence, then I started to push harder during the stage. At the end, I think I had a good rhythm. Second overall is not bad. It's a good start for the rally.
Loeb, nämlich der Tageszweite, räumt ein, dass er zunächst einmal mit gebremstem Schaum gefahren sei, um sich einzugewöhnen an das ganz neue Geläuf. Und erst als er mehr Zutrauen sowohl ans Terrain als auch an die mit einer veränderten Abstimmung daherkommenden Dacia Sandrider gefasst hätte, da hätte Sebastian Loeb so sehr angegast, dass dadurch Tagesrang 2 möglich gewesen wäre. Eine Position hinter ihm, Seth Quintero mit Dennis Zenz in einem weiteren Overdrive Toyota.
Eine der schönsten, wenn nicht die schönste Prüfung, die wir in Abu Dhabi hier gefahren sind. Das war eine relativ zügige Stage, alles neu, kannten wir noch nicht. Erster Teil viel im Schott gewesen, Sandy Tracks, zweiter Teil dann nach dem Transfer, hauptsächlich medium-schnelle Dünen. Alles in allem wirklich eine tolle Prüfung. Wir wurden leider ein bisschen eingebremst vom Topspeed, wir hatten ein kleines Problem heute technischerseits. Aber trotzdem dritte Tageszeit heute für uns. Unsere Teamkollegen Moraes und Monleon haben gewonnen. Das ist super, Toyota 1 und 3. Und ja, wegen uns könnte es so weitergehen. Aber wir kommen jetzt ins Empty Quarter, da wo wir quasi vor 4 Wochen die Dakar-Rallye aufgehört haben. Jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt wird die Spreu vom Weizen getrennt.
Bedrückte Minen gibt es dagegen bei Yazid Al-Rajhi und Timo Gottschalk, den beiden Gesamtsiegern der Rallye Dakar im Januar. Es reicht nicht, zeitenmäßig das Tempo an der Spitze mitzugehen, weder mit Seth Quintero, noch mit Lukas Moraes, noch mit den beiden Dacia. Ja, nicht einmal gegen Daniel Schröder, den fidelen Privatfahrer, hat Yazid Al-Rajhi ein probates Mittel auf Lager. Man rätselt hin und her. Auf der Internetseite der Desert Challenge ist gar die Rede von einem ominösen Leistungsverlust, der das Team heimgesucht hätte. Das klingt so ein bisschen verklausuliert, als ob das Notprogramm zwischendurch einmal reingehauen hätte, wegen Überschreitens der Drehmomentspitzen. Ihr kennt das Thema mit den Drehmomentsensoren, die zum ersten Mal bei der Rallye Dakar eingeführt worden sind, die an der Getriebeausgangswelle liegen und messen sollen, wie die Drehmomententfaltung, ob sie den Einstufungsregeln, quasi den BOP-Regeln entspricht. Timo Gottschalk geht darauf in seiner Analyse allerdings gar nicht erst ein. In seinem O-Ton, den wir exklusiv hier im Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, veröffentlichen können, da führt Timo Gottschalk das Ganze auf humane, auf menschliche Gründe zurück.
Wir erwarten nicht ganz so gut für uns. Das haben wir aber in den letzten Jahren schon gesehen, dass es für Yazid ja extrem schwer ist, einen richtigen Speed zu finden, Vertrauen in die Dünen zu finden, seinen Fahrstil. Hat nicht die perfekte Startposition, war okay, aber nicht super gut wie die anderen hinter uns. Aber wie gesagt, hauptsächlich liegt es an unserem Speed, den wir hier nicht richtig finden und auch kein zu großes Risiko eingehen wollen. Mal schauen, wie es morgen ist, wenn die anderen weiter vorne starten und wir weiter hinten. Mal gucken, wir müssen versuchen, dran zu bleiben irgendwie, aber wir wollen auch nichts irgendwie hier übertreiben oder zu viel riskieren.
Bei den Motorrädern demonstriert heute Toshasha Reiner eine perfekte strategische Herangehensweise. Er hat sich für den 10. Startplatz in der Startreihenfolge entschieden. Das heißt also, 9 andere Fahrer haben vor dem Spanier auf der Honda schon Spuren legen können. Genau diese Strategie, die hat Toshasha Reiner optimal umgesetzt. Gleich vom Fleck weg ist Reiner extrem aggressiv unterwegs und nach 164 Kilometern, da hat er bereits einen Vorsprung von 1 Minute und 15 Sekunden auf seinen ärgsten Verfolger Luciano Benavides. Diesen Vorsprung baut er immer weiter auf. Letztlich holt er sich den Etappensieg mit 2 Minuten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Ricky Brabec, der seinerseits Luciano Benavides auf der KTM noch abfangen kann. Einer der Wunderknaben der vergangenen 2 Rallye-WM-Jahre, Marathon-Rallye-WM-Jahre, ist Tobias Ebster aus Österreich. Der fährt hier mit einer Maschine, an die er sich zunächst einmal wieder eingewöhnen muss. Es gibt ja von KTM mittlerweile 2 Ausbaustufen von sogenannten Zentralrahmen, eine Technik, die aus dem Motocross-Sport entlehnt ist und für den Marathon-Rallye-Sport angepasst worden ist. Allerdings hat KTM vorher noch mit Gitterrohrrahmen hantiert und eine solche alte Maschine mit einem Gitterrohrrahmen, die hat Tobias Ebster hier noch unter dem Allerwertesten, sodass er sich an die völlig veränderte Straßenlage, das völlig veränderte Fahrverhalten zunächst einmal noch wieder anpassen muss.
Nee, wie du sagst, also mit Gitterrohrrahmen. Genau, ja, wie gesagt, also auf dem Bike, mit der bin ich letztes Jahr bei der Desert Challenge gefahren und das Jahr davor. Das ist ein altes Motorrad vom Sanders, deswegen habe ich das so kriegen können und natürlich halt um Kosten zu sparen. Und ja, seit letztes Jahr Desert Challenge bin ich nicht mehr drauf gesessen, weil die nämlich in Dubai da steht. Und genau, deswegen habe ich heute erst wieder mal reinkommen müssen.
Beim Prolog sei das für Tobias Ebster ganz gut gelaufen. Allerdings auf der ersten langen Etappe, da verhagelt ihm das Getriebe, die Petersilie.
Ja, hat leider nicht so gut begonnen. Bei Kilometer 25 habe ich gemerkt, dass beim Motorrad etwas nicht stimmt. Und wie man jetzt sieht, es wurde jetzt alles zerlegt. Es ist mir leider bei Kilometer 25 gemerkt, eben, dass die Gearbox leider gebrochen ist. Und jetzt hat es immer so, wow, hat dann selber geschalten und wir haben dann den Ölablassschrauben rauntan und haben gesehen eigentlich, dass da das Innenleben eigentlich nicht mehr wirklich gut beieinander ist. Ziemlich schade, ich bin aber trotzdem froh, dass ich hab finishen können. Ich habe da schon ein bisschen Schiss gehabt. Wie gesagt, ich habe nur den 3. und den 6. Gang gehabt und in solche Dünen wie heute war das gar nicht so witzig. Deswegen, also im Gesamten bin ich eigentlich relativ zufrieden, ich habe das noch nie gehabt. Also in so einer Situation bin ich noch nie gewesen. Von dem her bin ich auch recht froh, dass ich das so managen können. Und ja, es sind ja noch ein paar Tage. Hey, ich bin hier zum Lernen, ich bin hier zum Navigieren. Und das Hauptziel ist auf jeden Fall nächstes Jahr Dakar wieder. Und deswegen, ich versuche so viel Experience wie möglich mitzunehmen. und so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln. Und es war verdammt heiß heute, also es hat 36 Grad gehabt und war definitiv kein Joke. Wir haben 240 Kilometer Sonderprüfung gehabt und es war auf jeden Fall nicht einfach, aber hey, wir sind da, es sind nur 4 Tage.
Und auch für Justin Gerlach mit seiner alten Maschine, die bereits 4 Rallye Desert Challenge auf dem Buckel hat, ist es nicht sonderlich gut gelaufen auf der ersten langen Etappe. Er ist auf der Verbindungsetappe liegen geblieben mit Elektrikproblemen, hat alles versucht, hat sogar noch Hilfe von extern. Und dann hat einer von den Helfern gefragt, warum er denn da ein Kabel am Schalter für die Umschaltung des Tanks lose rumliegen hatte. Da sei ihm ein Licht aufgegangen, teilt Vater Hardin mit. Das Kabel sei abgerissen, richtig zusammengezwirbelt und isoliert gewesen. Eine Stunde zu spät sei er nach der Reparatur in die Etappe hineingegangen. Am Abend hätte er dann den Schalter ausgetauscht und jetzt laufe wieder alles perfekt. Aber der einstmals Zweite in der Einzelkämpferwertung, der Malmoto, also der Kistenfahrer, hat auf dieser Etappe viel, viel Zeit liegen lassen. Wer mehr vor allen Dingen zur Daniel-Schröder-Show bei den Autos erfahren möchte und auch schauen möchte, was für teils brachiale Reparaturen nötig geworden sind, um das Auto für den Montag wieder flott zu kriegen, dem sei ganz schnell die neue Folge von Pitwalk TV empfohlen. Denn dort nimmt Lisa Buja, die Teammanagerin von PS Laser Racing, uns alle auf ihre unnachahmlich charmante Art und Weise wieder mit hinter die Kulissen des Teams aus Tedinghausen mit nun am heutigen Tag tatsächlich unglaublichen Innenansichten von den Reparaturarbeiten, nachdem Daniel Schröder dort mit einem reichlich ondulierten Auto in den Servicepark zurückgekehrt ist. Trotzdem bleibt das hier der Tag, an dem Daniel Schröder beinahe Geschichte geschrieben hätte. Ein Privatfahrer auf Platz 1 in der Gesamtwertung, und zwar ein echter Privatfahrer mit einem echten Rumpfteam. Das gab es schon seit den Zeiten von Jean-Louis Schlesser nicht mehr, und das muss ihm erst einmal einer nachmachen. Was da alles hintersteckt an Logistik, an Menschlichkeit, auch an einer bemerkenswerten Infrastruktur in einer nordeutsch-südafrikanischen Allianz. Das könnt ihr dann in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk lesen. Am besten bestellt ihr sich jetzt schon vor mit einer E-Mail an shop@pitwalk.de, denn da gibt es gleich 3 riesige Themen aus der Welt des Marathon-Rallye-Sports. Daneben natürlich auch ganz viel Formel 1 und jede Menge Speedway und Eisspeedway, die momentanen Boom-Sportarten des Winters. Der Langstreckensport für Sportprototypen hat sich ein bisschen selbst ins Abstellgleis hinein manövriert und darauf reagieren wir auch mit der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Dazu erzähle ich euch allerdings in den Folgeausgaben von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, dann noch ein bisschen mehr. Jetzt danke ich zunächst einmal fürs Reinhören am Sonntagabend und empfehle noch einmal dringend das Video auf Pitwalk TV von der ersten langen Etappe der Desert Challenge. Wir hören uns hier bald wieder mit dem nächsten Podcast. Bis dahin tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.